Swami Shivananda lebte von 1887 bis 1963 und eigentlich kann man sagen, er lebt weiter. Er lebt weiter in den Büchern, die er geschrieben hat. Er lebt weiter in den Schülern und Schülerschüler und Schülerschüler, Schülerschüler, so wie Kind, Kindeskind und Kindeskindekind. Er lebt weiter in der spirituellen Schwingung. Seine Energie wird weitergegeben über Einweihungslinien, wird weitergegeben über spirituelle Praktiken. Und Swami Shivananda hatte viele verschiedene Phasen, auch wie er unterrichtet hatte. In den 1920, also in den, als er in Malaysia war, hat er auch schon angefangen zu unterrichten. Es wird berichtet, dass er dort zum Beispiel seinem Koch Hatha Yoga beigebracht hat. Er hat regelmäßige Kirtan-Gruppen gegeben, er hat eine Bücherei gehabt und die er dann letztlich für alle zur Verfügung gestellt hat. Also er fing schon dort an. Als er dann 1923 nach Rishikesh gegangen ist, dort wollte er hauptsächlich praktizieren, aber es gab Menschen, die wurden irgendwie angezogen von seiner Persönlichkeit, da hat er irgendwo gemacht. Eine Stunde am Tag gab es Sprechstunde für Patienten und eine Stunde am Tag Sprechstunde für potenzielle Schüler und Schülerinnen. Und er verlangte dann auch viel, wer sein Schüler sein wollte, der musste schon jeden Tag viele Stunden meditieren und sehr ernsthaft sein. In der Zeit aber erkannte er auch, allein individuelle Praxis reicht auch nicht aus. Also, da war er dort in einer Mönchskolonie, jeder Mönch hatte so seinen eigenen Kutia, also eine kleine Hütte. Und die haben dann vor sich hin meditiert und zum Essen sind sie dann zur Speisestation gegangen. Da gibt es irgendwelche Kshetras, Speisestationen, wo dann alle hingehen. Muss man typischerweise eine Stunde anstehen, bis man dann was kriegt. Und je nachdem, welche Spenden gerade eingegangen sind, gab es halt nur Reis und Dal. Also Linsen und Reis und Roti und Dal, je nach Saison. Und dann ab und zu mal gab es ein bisschen mehr. Gut, Swami Shivananda war die Ansteherei auch ein bisschen leid, also hat er gleich sich dann Mahlzeiten für 3 oder 4 Mal gegeben. Und dann war das halt alles kalt, dann hatte keine Möglichkeit zu kochen, aber wenigstens konnte er dann so leben. Gut. Also, aber er fand auch, es reicht nicht aus individuelles Sadhana, sondern dann organisierte er dort auch Satsangs. Und dann gab es ein paar in der Mönchskolonie, die konnten gut singen, die sollten dann singen. Und andere konnten gut Vorträge geben, die sollten Vorträge machen. Und so hat er dort ein bisschen Dynamik reingebracht. Gut, später hat er gedacht, das reicht jetzt aber auch nicht aus, nur die Mönche dort zu lehren. Es gibt noch andere Leute als die paar Dutzend Mönche in Rishikesh. Also schrieb er Bücher über den ganzheitlichen Yoga. Schon in den 20er Jahren sind mehrere seiner Bücher veröffentlicht worden. Und dann dachte er, dass die große Menge an Menschen müssen auch was erfahren. Also ist er dann durch die Länge und Breite von Indien gereist, also Nordindien, und hat dort insbesondere auf Kirtan-Kongressen, wie es dann zum Teil genannt wird, der Kirtan-Shabha ist, glaube ich, der richtige Name. Jedenfalls, wo ein ganzes Wochenende wurde dann von morgens bis abends Kirtan gesungen. Wir würden es nennen Musikfestival. Das war so das. Und da gab es englische Lieder, Hindi-Lieder und wenn es in Bengalen war, Bengali-Lieder und Englisch und Sanskrit natürlich auch. Und das war dann großer Enthusiasmus. Und da gab es zigtausende von Menschen, die da waren. Und Swami Shivananda immer darauf bestanden, dass dort auch Akanda-Kirtan von morgens bis abends, also die 2 Tage, ununterbrochen, parallel irgendwo in einer Hütte oder in einem Zelt auch noch gemacht wird. Und eben Hatha-Yoga sollten die Leute aus seinen Büchern dort lernen. Irgendwie und parallel dann aber die in den 30er Jahren in seinem Ashram waren, da war morgens von 5 bis 7 Uhr Stille. Ne, 5 Uhr war schon, glaube ich, später. 4. 4 bis 6 Uhr war so, da war die stille Meditation und danach gab es dann noch andere Mantras und abends gab es dann auch noch mal Satsang und ansonsten gab es Karma-Yoga plus noch mehr Meditation und Hatha-Yoga und so weiter. Und da waren in den 30er Jahren dann Menschen, die im Ashram waren, die sollten besonders intensiv üben. Und wenn jemand um 4 Uhr nicht da war, dann ist Swami Shivananda aufgestanden und ist persönlich zum Bett des Menschen gegangen, hat gesagt, Om Maharaj. Das war natürlich den Leuten unglaublich peinlich. Und dann haben die das nicht nochmal gemacht. Gut, aber anscheinend irgendwann wurde es da doch ein bisschen schwierig um 4 Uhr. Dann sind sie dekadent geworden und haben um 5 Uhr morgens angefangen. Gut, später, der Swami Vishnu ist noch dekadenter geworden, das war 6 Uhr. Und Yoga Vidya ist zum allerdekadentesten geworden. Wir fangen um 7 Uhr morgens Satsang. Aber damit wir nicht nur dekadent hier leben, haben wir auch um 5 Uhr noch im Shivalaya Satsang. Und für die 4-wöchige Yogalehrerausbildung bleibt 6 Uhr morgens. Gut. So war es eine ganze Weile sehr strikt und dann in den 50er Jahren hat Swami Shivananda dann die Inspiration gekriegt, Yoga muss in die Weite und Breite, müssen alle Menschen das machen. Und dann macht auch eine große Reise durch Indien, wo Hunderttausende von Menschen, also bis zu 100.000 in einem Ort waren. Da muss mehrere Millionen Menschen dort direkt inspiriert haben. Viele gingen dann nachher auch in den Ashram und da meinte er, und er ermutigte Menschen, in die ganze Welt zu gehen und dort zu unterrichten. Also da die 50er Jahre müssen dort auf der einen Seite ziemlich euphorisch gewesen sein, auf der anderen Seite, die vorher schon da waren, die fanden, der Ashram ist zu weltlich geworden. Da kommt jetzt Hinz und Kunz hin, die kommen auch nicht mal alle in den Satsang. Die Regeln werden nicht mehr so genau durchgesetzt und da sind ein paar Verrückte dabei, die man besser in die Psychiatrie bringen würde. Also der Ashram war dort, muss ziemlich kunterbunt gewesen sein. Ich weiß von so ein paar engeren Schülern, der Omkarananda hat sich zurückgezogen, der Satyananda ist des Ashrams geflohen, der Swami Vishnu ist auch zweimal geflohen, der Swami Chidananda in die Einsamkeit. Also, sind zwar nachher auch wieder zurückgekommen, aber und es gab ja auch keinen Platz für die Gäste, die lagen dann irgendwo immer rum, wenn da so ein im Sommer sollen da bis zu ein paar tausend Leute im Ashram gewesen sein. Und da gab es halb so viele. Der Ashram, wie viele können übernachten jetzt? 400 wahrscheinlich. Und vorher, bevor das Auditorium gab, haben die 200 bis 300 Gästebetten gehabt. Wenn da jetzt 1000 bis 2000 sind, das wird in der, wie nennt sich das, Monsunzeit interessant. Gut, aber Swami Shivananda hat gesagt, wir sollen großzügig sein und hat auch gesagt, wenn Leute sagen, müssen wir ein paar Leute wegschicken, sind es zu viel, dann hat er gesagt, ja, du kannst ja gerne gehen. Gut, um 1960 hat sich das Ganze dann aber auch wieder geändert. Oder Ende der 50er Jahre, Swami Shivananda hat festgestellt, er wusste, sein Leben dauert nicht mehr so lange, noch ein paar Jahre. Also fing er jetzt an zu sagen, okay, der Ashram gibt es jetzt eine geordnetere Struktur, die gab es schon vorher auch, aber Swami Shivananda hat so die Prinzipien. Und dann mussten Leute was unterschreiben und es wurde was überprüft und es gab Abhaklisten für Satsangs und so weiter, dass da wieder was Disziplin war. Und dann eben manche, die vielleicht nur entfernt dorthin gepasst haben, sind dann auch wieder gegangen, andere sind wieder gekommen. Und so wurde das Ganze dann strukturierter. Aber bei all diesen äußeren Veränderungen, Swami Shivananda hat ja immer eines das Gleiche gehabt, das ist den ganzheitlichen Yoga. Vedanta ist die Grundlage, es gibt nur eine göttliche Wirklichkeit. Raja-Yoga wichtig, wir müssen unseren Geist beherrschen, nicht einfach jedem Gedanken dort folgen. Bhakti-Yoga, Hingabe an Gott, Diener an Gott sein. Karma-Yoga, der Menschheit dienen. Und je nachdem, was man merkt, was karmisch dran ist, sind es entweder wenige oder viele, es ist geordneter oder etwas chaotischer. Dann dabei, und das war die Besonderheit von Swami Shivananda gegenüber Swami Vivekananda, der das Ganze ja schon um 1900 und auch schon in den 1890er Jahren die vier Yogas zusammengebracht hat, eben auch das Hatha-Yoga dazu. Swami Vivekananda praktizierte selbst Pranayama, auch ein paar Asanas, aber hat den Westlern gesagt, für euch ist nicht wichtig, Hatha-Yoga ist mehr für die Inder, das ist für Westler zu kompliziert. Was vielleicht auch damals gestimmt hat, mindestens bei Amerikanern. Aber kurz danach hat sich dann ja was anderes entwickelt. Gut, und Swami Shivananda hat eben auch als Arzt erkannt, Hatha-Yoga ist wichtig, aber eben nicht nur für die Gesundheit, sondern eben auch vom Energetischen her, auch vom Spirituellen her. Und Swami Shivananda hat sehr wohl erkannt, dass das Hatha-Yoga nochmal zu einer neuen Renaissance des Yoga weltweit führen würde. Und so hat er insbesondere jeden westlichen Schüler, der in den Ashram gekommen ist, ermutigt, dann im Zuhause zu unterrichten. Hat mit dem André van Liesbeth gemacht. Gut, den Boris Sacharow, den hat er nie gesehen, den hat er praktisch über Briefverkehr zum Yogalehrer gemacht und dann ihn gelehrt, wie er unterrichtet. Ich kannte noch Anfang der 80er Jahre zwei andere Deutsche, die direkt von Swami Shivananda gelernt hatten und die selbst Yogaschulen aufgebaut hatten. Eine sogar irgendwo in Baden-Württemberg und eine andere noch woanders. Dann haben wir vor ein paar Jahren gehört von einer noch anderen, die Keshava mal so ein Buch draus gemacht hat, was wir auch im Internet haben, noch einer. Also es gab da eine ganze Menge, das waren mehrere Dutzend, die in Indien gelernt haben, ob Mann oder Frau war, ziemlich egal. Wenn sie nach Europa gehen, sollen sie Yoga unterrichten. Gut. Und all das eben auch Kundalini-Yoga im Sinne, halte dein Energielevel hoch, gerade in der modernen Welt, wo die materialistische Energie stark ist, da müssen wir unsere Energien auf höheren Leveln halten. Und da sind Praktiken, um die höheren Chakras zu aktivieren, viel wichtiger. Swami Shivananda wurde zum Teil kritisiert, dass er geheime Lehren öffentlich gemacht hat. Sein Buch Japa Yoga war zu seiner Zeit ein Skandal, steht alles auf Englisch beschrieben. Und die heiligen Dhyana-Moksha-Mantras auch alle reingeschrieben und wofür sie verwendet werden und wie man meditiert. Auch sein Buch Wissenschaft des Pranayama, Science of Pranayama oder Kundalini-Yoga, das waren schon Dinge, wo bisher nur von Lehrer auf Schüler weitergegebenen Dinge sehr öffentlich wurden. Vorherige Kundalini-Yoga-Texte waren zwar schöne Texte, nur praktizieren konnte man damit nicht. Nur wenn man es gelernt hat von einem Lehrer, dann wusste man, was man praktiziert. Dafür waren diese Schriften dann auch gut. Gut, und so lehrt Swami Shivananda auch weiter und so bemühen wir uns auch hier im Ashram und so ähnlich wie Swami Shivananda durch verschiedene Stadien gegangen ist, wie er in welche Länge und Weite und Breite und welche Tiefe er unterrichtet hat. Und letztlich hat er ja langfristig diese zwei Richtungen gebraucht. Millionen von Menschen hat er als Schüler gehabt und gleichzeitig einige von denen angenommen wird, dass sie die Gottverwirklichung erreicht haben. Also tief oder Höhe und in die Breite. Einer seiner Schüler hat mal gesagt, man braucht die Breite, um in die Höhe zu gehen. Eine Pyramide, wenn sie nur spitz ist und unten nicht die Breite hat, dann stürzt sie ein. Wenn sie aber nur die Breite hat und keine Höhe, dann läuft das Wasser von oben durchs Dach. Deshalb, es braucht Höhe und Tiefe oder Breite und Höhe.